Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich grüße euch. Ja, Hans Günther hatte mich gefragt, was ich denn predigen würde. Und ich hatte ihm gesagt, ach, sag doch mal, was denn bei euch gerade anliegt. Und dann hat er mir dann dieses Thema geschickt. Gottes rettendes Handeln erleben. Da habe ich mir gedacht, na gut, mache ich doch was dazu. Und dann setze ich mich hin und will mit meiner Predigt anfangen. Dann denke ich mir, ja, genau das habe ich jetzt erlebt mit dem Thema Rettung. Und es ist mir so nah, das Thema, mit allen Gefühlen, die damit einhergehen, dass ich damit mal anfange. Vor einiger Zeit ist mein Vater, der war mit meiner Mutter wandern, auf Eis ausgerutscht hier in Bergen im Sauerland, auf den Kopf gefallen, musste mit dem Rettungswagen nach Marburg nachher in die Klinik. Und am Vorabend seines 86. Geburtstages saß ich mit meiner Mutter da. Da kamen die Ärzte zu uns und haben gesagt, wir möchten gerne operieren am Schädel, am Kopf. Möchten wir auch sehr bald machen. Dann haben die uns aufgeklärt über, was da so alles ist. Und ihr kennt das Gefühl ja vielleicht, wie das ist, wenn man in der Klinik ist. Ein großer Wirbel um einen herum und du kannst eigentlich wenig tun. Ich als Angehöriger konnte nichts tun, außer den Ärzten zuhören. Und wenn du Patient bist, Ruth wird es jetzt nächste Woche sein, sitzt du da, du kannst eigentlich nichts tun. Du bist völlig abhängig von den Ärzten, von dem, was da um dich herum passiert. Und du wartest und wartest und wartest, bis dann irgendwas kommt. Ja, und dann am Tag später konnten wir dann irgendwann meinen Vater auf der Intensivstation besuchen. Und das ist nicht angenehm, das ist gar nicht schön. Ich fand das sehr belastend, sehr anstrengend. Wenn man sich selber gar nicht helfen kann. Und da gab es so der Punkt, da musste mein Vater, das konnte er noch, die Einwilligung zur Operation machen, selber mit einem Stift auf so einem Formular da unterschreiben, dass er die Risiken kennt, was er gekannt hat, weiß ich nicht, aber dass er es akzeptiert. Und er hätte die Unterschrift verweigern können. Wenn wir im Krankenhaus sind, wir können Unterschriften verweigern, dann sagen die, ja, sie gehen auf ihre eigene Verantwortung nach Hause. Bitte unterschreiben Sie das hier, dass wir davon frei sind. Das heißt, wenn man gerettet werden will im Krankenhaus, wenn es ums Leben geht, dann müssen wir uns aufgeben, dann geben wir uns in die Hände von Ärzten und lassen die ganz machen. Wir können auch sagen, machen Sie so gut Sie es können, machen Sie. Und vielleicht verstehen wir noch nicht mal ganz richtig, was da um uns herum eigentlich passiert, was das bedeutet. Ja, wir wissen nicht, was die da rumoperieren und was der Anästhesist macht und was dieses und jenes ist. Wir wissen es nicht, wir müssen aufgeben, wir müssen, wenn wir gerettet werden wollen, müssen wir loslassen. Wir müssen sagen, hier, ich übergebe Ihnen die Verantwortung, ich lege mein Leben in Ihre Hände, bitte machen Sie, so gut Sie es hinkriegen. So, wenn ich jetzt heute über Rettung spreche, mein Vater hat die OP ganz gut überstanden, ist jetzt in der Reha seit gestern, vorgestern. Wenn wir über die Rettung von Gott sprechen, ist das eigentlich ziemlich ähnlich. Ja? Niemand wird zu seinem Glück gezwungen. Also so wie ich im Krankenhaus sagen kann, ich gebe mich in die Hände der Ärzte und ich lasse die machen, die haben das studiert, die können das und ich hoffe, sie kriegen es gut hin, so gebe ich mich Gott auch in die Hände. Und das ist erstmal nicht leicht. Das ist erstmal schwierig. Ich muss ja zugeben, dass ich Hilfe brauche. Ja? Mein Vater wollte gerne selber können und wollte durch die Gegend flitzen und das hätte er lieber nicht machen sollen. Sonst hätte er auch keine OP haben müssen wahrscheinlich. Wir müssen sagen, wir geben uns in die Hände, wir geben auf, wir versuchen es nicht mehr selber hinzukriegen. Dann klappt das. Ich muss zugeben, dass ich Hilfe brauche und ich muss meine Selbstkontrolle aufgeben. Meine Kontrolle über mein Leben, und das ist schwer. Das ist richtig schwer. Was kann es mir leichter machen? Entweder die absolute Not, ich kann nicht anders, ich muss es, ja, sonst bin ich erledigt. Oder wenn ich sagen kann, ich vertraue dem anderen. Also im Krankenhaus, ich vertraue den Ärzten. Oder wenn ich bei Gott sagen kann, ich vertraue ihm. Wenn ich mein Leben, das, was ich bin, jemand anderem in die Hände lege, dann muss ich dem anderen vertrauen. Ich muss sagen, du wirst mir nichts Böses tun. Du wirst meine Schwäche nicht ausnutzen. Du wirst es nicht missbrauchen, dass ich jetzt schwach bin und nicht kann, sondern ich lege mein Leben in deine Hand. Ich lasse mich von dir retten und ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst, dass du nichts Böses hast. Du wirst meine Schwäche nicht ausnutzen zu deinem Vorteil. Nur dann kann ich meinen Reflex zur Selbstverteidigung, zur Selbstkontrolle überwinden. Das kann ich dann tun, wenn ich weiß, ich bin geliebt. Ich bin richtig geliebt. Und das ist der Vers, den wir gerade schon von Hans Günther gehört haben. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Geliebt. Rettung fängt mit Liebe an. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen oder eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, damit sie gerettet werden. Rettung fängt mit Liebe an. Und heute reden wir, denken wir ja nach über Gottes Rettung, dass er uns rettet. Und das fängt mit Liebe an. Das fängt nicht an mit einem schlechten Gewissen. Es fängt damit an, mit seiner Liebe. Und ich kann sagen, ja, die ist so zart, die ist so zärtlich, dass ich mich auf sie einlassen kann. Und dass ich sagen kann, okay, ich öffne mich dieser Liebe. Und diese Liebe wird mir sagen, erstens, ich liebe dich, ich mag dich, ich will nur Gutes für dich. Und diese Liebe wird sagen, du musst gerettet werden. Du musst gerettet werden. Gott hat das zu Israel immer wieder gesagt. Ihr kennt das, ne? Ich habe so einen wunderbaren Vers, der berührt mich immer so. Was wie die Liebe redet, die Liebe Gottes zu Menschen redet. Jeremia 30, Vers 12. Da sagt die Liebe, dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunden sind unheilbar. Deine Sache führt niemand, es ist keiner da, der dich verbindet, es kann dich niemand heilen. Du bist richtig verloren, dein Schaden ist so verzweifelt böse. Und dann sagt die Liebe, aber ich, Gott, möchte es anders machen. Ja, es sieht richtig schlecht um dich aus. Die Liebe sagt diese Wahrheit. Und wisst ihr, wenn wir spüren, dass uns eine Stimme das sagt, es sieht schlecht um mich aus, aber ich weiß, dass ich geliebt bin, dann kann ich das annehmen, weil dann ist da nicht die Anklage drin. Nicht, du bist schlecht, du hast Fehler gemacht, bist ja selber schuld daran, dass du da bist, wo du steckst. Das ist keine Anklage, ne? Du hast dich von Gott abgewandt. Ja, Israel hatte sich von Gott abgewandt, hatte die Armen unterdrückt, die Fremden ausgebeutet, falsche Politik gemacht, sich mit falschen Machthabern verzockt, alles falsch gemacht. Aber die Liebe sagt, alles, dein Schaden ist böse, sieht richtig schlecht um dich aus, aber ich will es gut tun. Und wisst ihr, manchmal tut ja Liebe weh. Manchmal tut Liebe so richtig weh. Und deshalb denken wir, dass wenn uns Gott oder auch ein Mensch was aus Liebe sagt, dann hören wir das gar nicht so richtig, sondern weil es weh tut, denken wir, das ist jetzt so feindlich gegen mich. Ja? Da sagt mir einer etwas, von dem vielleicht merke ich auch, eigentlich hat der recht, aber ich will es nicht wahrhaben, ich verdränge das. Und dann werde ich so auf so einen wunden Punkt bei mir hingewiesen und das gefällt mir nicht. Und dann werden Leute manchmal ruppig, wollen das nicht hören. Warum? Weil sie der Liebe dahinter nicht trauen. Weil sie denken, das ist eine Anklage, das ist keine Liebe. Aber wenn ich der Liebe trauen darf, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann kann ich hören, dann kann ich das hören, dieses dein Schaden ist verzweifelt böse, deine Wunden sind unheilbar. Dann kann ich das hören. Und dann kann Umkehr geschehen. Und ich finde das so faszinierend, dass das biblische Wort für Umkehr heißt griechisch Metanoia. Das heißt Umdenken. Die Liebe hilft mir, umzudenken. Die Liebe hilft mir, dass ich nicht sagen muss, da sagt einer was über mich und das muss ich abwehren, ja, der will mich anklagen. Der meint es nicht gut mit mir. Die Liebe sagt, ich kann umdenken, ich kann mich drauf einlassen. Ja, es tut weh, aber es ist ein Schmerz zur Rettung, zum Heil, nicht zur Verdammnis. Und das hat Jesus getan. Er hat mich gerettet, er hat euch gerettet. Er hat jeden gerettet, der sagt, ich nehme das an. Um in dem Bild vom Krankenhaus am Anfang von der Predigt zu sprechen, jeden, der das unterschrieben hat, der sagt, ich gebe mich in deine Hände, Jesus, du darfst machen. Ich vertraue deiner Liebe. Und was dürfen wir da machen? Wir dürfen davon profitieren. Wir müssen nichts mehr machen. Wir müssen gar nichts tun. Wir dürfen uns dem Retter dann hingeben. Ja, es tut vielleicht weh. Aber wir dürfen dann uns retten lassen. Und wisst ihr, warum ich das sage? Wir dürfen uns retten lassen, weil Rettung nicht eine einmalige Geschichte ist. Rettung geschieht nicht einmal im Leben und dann haben wir es durch. Wenn ich in meinem alten Tagebuch nachgucke, kann ich sogar noch das Datum sagen, wo ich Christ geworden bin. Ich weiß es gar nicht mehr. War jetzt irgendwie jetzt ungefähr vor 30 plus irgendwas Jahren, 35 Jahren oder so, ja? Kann ich nachgucken. Aber Rettung geschieht nicht einmal. Rettung geschieht immer wieder. Denn immer wieder kommt die Liebe Gottes und sagt, guck mal, hier ist ein Schmerz und da darfst du dich verändern. Und dann dürfen wir uns drauf einlassen. Und dann geschieht wieder Rettung, weil wieder Umkehr erfolgt. Metanoia, Umdenken erfolgt. Warum kann das Ganze gehen? Und warum ist das gar nicht so furchtbar anstrengend? Ich glaube, Rettung ist eigentlich eine leichte Sache. Denn wir werden ja gerettet. Und Umdenken geschieht dann auch leicht. Die Bibel sagt, wir sind mit Christus begraben worden. Römer 5. Zeichen dafür, kennt ihr, ist die Taufe. Und wie wir mit ihm begraben worden sind, werden wir auch wieder auferweckt werden. Und Paulus sagt dann ein Kapitel später in Römer 6, unser alter Mensch ist mit Christus mitgekreuzigt worden. In anderen Worten, der ist tot. Und hier kommt was ins Spiel, was uns Rettung so leicht machen kann. Unser alter Mensch ist tot. Und da hat dann Paulus dieses wunderbare, tolle Bild des alten und des neuen Menschen. Und da will ich noch ein bisschen reingucken, weil das Rettung so praktisch macht. Der alte Mensch ist tot, der ist begraben worden mit Christus in der Taufe. Der Leib der Sünde ist abgetan, er ist abgestreift und den gibt es nicht mehr. Wisst ihr, das mit dem alten, neuen Menschen habe ich lange nicht kapiert. Ich habe irgendwie immer gedacht, das ist so Theologie, ja, irgendwas so ganz Abstraktes. Aber das bedeutet ganz, ganz konkret, Paulus sagt das in Römer 6, Vers 14, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, also nicht unter der Anklage, sondern ihr seid unter der Gnade. Das ist diese Liebe, die Gnade. Und ihr spürt mal in euch rein, wenn einer es richtig lieb mit euch meint. Jeder von uns, hoffe ich, hat mindestens ein, zwei Menschen, die ihn so richtig oder sie so richtig lieben. Und wenn ich dahin komme, weiß ich, boah, ich kann mich entspannen, ich bin geliebt. Und wenn ich gleich was Schlechtes oder Schweres erzähle, macht das nichts, ich bin immer noch geliebt. Das ist Liebe. Wir sind unter der Gnade, sagt Paulus. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und deshalb, weil der alte Mensch tot ist, wie Paulus das sagt, dürfen wir aus dem Neuen heraus leben. Und das ist die rettende Gnade Gottes. Dafür haben wir nichts getan, dafür hat alles Jesus getan. Wir brauchen nur drin zu leben. Wir dürfen drin leben. Oftmals denken wir so, wir müssen an uns arbeiten. Ja, wir sind ja Christen, aber wir haben dennoch unsere Macken und die Leute sagen uns das ja auch hin und wieder vielleicht mal freundlich, mal nicht so sehr. Oder wir leiden selber an unseren Macken und Unzulänglichkeiten oder was wir früher erlebt haben. Und wir denken, wir müssen uns irgendwie verbessern. Unsere Welt ist ja darauf hinaus, dass wir uns ständig irgendwie selbst verbessern. Dass wir irgendwie gucken, dass wir mit uns selber besser umgehen. Und Paulus sagt da, nee, nicht so, anders, stopp. Und hier ist das Bild vom alten und vom neuen Menschen. Wir brauchen nicht den alten Menschen zu bekämpfen, wenn wir Christus in unserem Leben haben. Der alte Mensch ist tot, der ist mit Christus gestorben, der liegt im Grab und der darf da drin bleiben. Fertig, ja? Wir brauchen nicht in unserer alten Vergangenheit rumrühren, wir brauchen uns nicht genieren oder bitter sein über das, was in unserem Leben, was wir falsch gemacht haben, was wir verpasst haben. Dieses ganze Rückwärtsgewandte brauchen wir nicht. Ist vorbei, Ende, Schluss. Der alte Mensch ist tot, der ist begraben und der bleibt tot. Der wird nicht wieder auferweckt. Ja? Auferweckt wird ein neuer Mensch. Der wird auferweckt, weil wir mit Christus leben. Und in Christus dürfen wir vorwärtsgewandt sein. Also nicht nach zurückgucken, was mal alles so war, sondern nach vorne gucken, in die Zukunft gewandt, ganz hier und jetzt sein und den Blick in die Zukunft richten. Wir sind nämlich von der Vergangenheit, von den ganzen Sachen, die wir gehabt haben, von den alten Gewohnheiten, wir sind davon erlöst, sagt der Paulus. Der alte Mensch ist begraben, tot, finito. Der wird nicht wieder auferstehen. Und die neue Natur, der neue Mensch, den wir haben, dafür hat Jesus bezahlt. Und keine Macht, keine Gewalt, nichts und niemand kann uns davon trennen, von dieser Liebe, die in Jesus ist. Nichts und niemand. Es wäre völlig absurd, wenn Gott unsere alte Natur töten würde und dann wird sie begraben und dann holt er sie irgendwann aus dem Grab wieder raus und sagt so, jetzt arbeite mal an dir, an deinen Schwächen und Fehlern. Fang jetzt mal bitte an. Hier ist die alte Natur, die war zwar tot und begraben, aber die lasse ich wieder auferstehen, tu mal was dran. Jetzt werd mal ein besserer Mensch, arbeite mal an deinen Schwächen. Krieg die mal besser in den Griff und sei mal bitte stärker. So macht das Gott nicht, sondern der alte Mann ist tot. Das ist völlig absurd, dass Gott sowas tun würde. Ja? Das ist so wie, stellt mal vor, Müllabfuhr. Ja? Ihr stellt euren Müll raus, am nächsten Tag wird er abgeholt, weg ist er. Und zwei Tage später steht er da, haben euch die Müllmänner die alten Tonnen wieder hingestellt, voll. Macht doch keiner, ist doch Quatsch. Ne? So, und so macht Gott das auch nicht mit uns. Der Müll ist weggefahren, Christus hat das getan. Die Tonnen sind leer. Vorbei, Schlussende. Und was jetzt kommt ist, wir dürfen nach vorne gewandt den neuen Menschen entdecken, Stück für Stück entdecken. Paulus sagt das so, Philipper 3, ich vergesse, was hinter mir ist, ich strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage hin auf das Ziel, zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Also es geht um diesen Fokus nach vorne. Nicht mehr im Alten wühlen, sondern Fokus nach vorne. Sollen wir denn so tun, als gäbe es keine Vergangenheit? Nein, natürlich. Klar gibt es die Vergangenheit. Aber wir arbeiten nicht mehr an unserem alten Menschen, sondern weil wir gerettet sind, dürfen wir unseren neuen Menschen entdecken. Und der Unterschied ist, es ist eine ganz andere innere Haltung. Es ist eine innere Haltung der Leichtigkeit, der Entdeckerfreude, des Glücks und davon, dass ich weiß, ich bin, egal wie es früher war, ich bin geliebt von Jesus und nichts und niemand kann mir das nehmen. Das ist eine andere innere Haltung. Ja? Paulus sagt, das Ziel bei diesem Lauf ist, dass wir vollkommen sein sollen. Wir sind natürlich nicht vollkommen. Und deshalb sagt er auch, wenn ihr in irgendetwas anderes denkt, also als das Vollkommene, wird Gott euch das auch offenbaren. Wir sind also nach Paulus auf diesem Weg nach vorne. Und wir haben bei uns diesen Herzenskenner, den Heiligen Geist. Und wenn wir nach vorne gehen und wir fangen an, wir stolpern über irgendetwas oder da ist noch so ein altes Gummiband, was uns nach hinten in die Vergangenheit halten lässt oder wir haben noch irgendwelche blöden Gewohnheiten, die uns da die Kraft nehmen, nach vorne zu gehen, dann wird er uns das zeigen, Stück für Stück, aber ganz liebevoll und ohne Anklage. Wir können nichts tun, wofür er uns anklagen würde. Es gibt keine Verdammnis, weil wir mit Christus gestorben sind. Kolosserbrief 2, Vers 14 sagt das so. Christus hat unsere Anklageschrift genommen und hat sie vernichtet, indem sie ans Kreuz genagelt wurde. Ja? Das heißt, wir haben jetzt so eine Leichtigkeit. Wir dürfen in der Leichtigkeit, in einem Glück, in einem Vertrauen nach vorne gehen und entdecken, was er für uns hat. Das ist in der Rettung leben. Das heißt es, in der Rettung zu leben. Wir sind gerettet, wir sind zutiefst gerettet als Christen. Ganz, ganz tief. Ganz, ganz tief. In unseren Charakter hinein. Da sind wir mit allem, was uns ausmacht. Mit Körper, Seele und Geist. Wenn wir unseren alten Menschen füttern wollen, unsere Schuld, dann wird der Heilige Geist immer wieder sagen, stopp, hör auf, jetzt hier nicht. Lass das, brauchst du nicht. ist nicht nötig. Das hat Jesus für dich bezahlt, hat Jesus für dich getan, ist vorbei. Guck nach vorne und jetzt lass uns zusammen entdecken, was da kommt. Ich habe was Besseres. Und das ist dann dieser Schritt der Heiligung oder der Veränderung, der da kommt. Nicht wir bemühen uns, sondern der Heilige Geist macht das mit uns. Und jetzt bitte ich euch zum Ende der Predigt, überlegt doch mal ganz kurz, jeder für sich, wo hat euch in der letzten Zeit der Heilige Geist so einen kleinen Stupser gegeben? Wo du gemerkt hast, oh ja, da ist etwas, ein Bereich, da möchte er gerne bei mir dran sein. Da darf ich ein bisschen diesen neuen Menschen, den Jesus mir geschenkt hat, entdecken. Da darf ich ein bisschen reinwachsen. Das sind ja ganz konkrete Sachen in unserem Leben. Konkrete Erinnerungen, die geheilt werden, konkrete Macken, die wir haben, die verändert werden. Das sind ganz, ganz konkrete Dinge. Wo in der letzten Zeit hat der Heilige Geist bei dir geredet, was er gerne bei dir ändern möchte? Ich lasse euch 20 Sekunden zum Nachdenken in Stille. Hört mal auf die Art, wie ihr euch in Gesprächen verhaltet. Wie redet ihr über euer Leben oder über andere Menschen oder die Lage, in die ihr euch befindet? Guckt ihr mehr auf die Vergangenheit oder seid ihr mehr in der Gegenwart? Was hat stärkere Kraft? Seid ihr sehr kritisch, wenn ihr über andere redet? Seid ihr sehr kritisch, wenn ihr über euch selbst redet oder wenn ihr über euch selbst nachdenkt? Oder habt ihr das unter die Liebe gestellt? Beim einen gibt es ein hartes Herz und bei dem anderen gibt es ein weiches Herz, ein sanftes Herz. Ihr könnt ja mal das euch überlegen. Gucke ich mir nach hinten oder gucke ich mir nach vorne? Wie rede ich über mich und wie denke ich über mich und über andere? Und was möchte der Heilige Geist jetzt tun? Und dann dürft ihr an seiner Hand ein Stück von eurem neuen Menschen entdecken. Und ich wünsche euch dabei eine tolle Erfahrung, dass ihr überrascht werdet von ihm. Und dass ihr dann sagen könnt, anstatt was ich früher gesagt habe, sage ich jetzt was Neues. Anstatt was ich früher denken musste, kann ich jetzt denken. Und das ist die Metanoia, die Umkehr im Denken. Und er führt uns Schritt für Schritt da hinein. Das ist die ganz gelebte Gnade und Rettung, die wir haben können, die wir jeden Tag mit ihm ausprobieren dürfen. Ich wünsche euch beglückende Erfahrungen damit. Amen.